ARD.
Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute für einen Tomaten-Chili-Hummus.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Ich lag hier teilweise irgendwie auf dem Fußboden. Wenn Tim nach Hause kam, saß ich hier auf dem Sofa und habe eigentlich immer nur geheult, einfach weil ich nicht weiter wusste. Und ja, das Belastende ist einfach, dass der Schmerz halt immer da ist. Und ja.
Das ist Tina Zimmermann. Und ich finde, man kann sich vorstellen, wenn sie so von ihren Magenschmerzen erzählt, dass das ziemlich heftig für sie gewesen sein muss und auch wie hilflos sie sich gefühlt hat. Auch Tim, ihr Partner, hat sich hilflos gefühlt, denn er wollte sie ja eigentlich unterstützen. Die Ursache für Tinas Magenschmerzen, das war ein Reizmagen. Und darüber und natürlich auch darüber, was dabei hilft, darüber möchte ich heute mit Dr. Viola Andresen sprechen, Ernährungsdoc, Leiterin des Bauchzentrums am Medizinikum in Hamburg und Expertin für Magen-Darm-Erkrankungen. Hallo Viola.
Hallo Julia.
Viola, was ist denn eigentlich ein Reizmagen?
Naja, also ein Reizmagen, und in der Fachsprache sprechen wir von einer sogenannten funktionellen Dyspepsie. Das sind eben typischerweise Beschwerden, die im Oberbauch sind, die sich auf den Magen beziehen, und man findet in den normalen Untersuchungsmethoden keine erklärbare Ursache. Und zu den Beschwerden, die können vielfältig sein. Das ist zum Beispiel Druck und Völlegefühl im Oberbauch. Manchmal auch, dass man schon nach kurzer Menge Essen total pappsatt ist, einen Blähbauch hat, Übelkeit, selten, aber kommt auch mal vor, auch Erbrechen. Und wie gesagt, funktionell heißt, dass die Funktionen gestört sind, aber wenn man zum Beispiel eine Magenspiegelung macht, dann sieht die völlig unauffällig aus.
Und weiß man, wie es dazu kommt, also warum der Magen gereizt ist?
Nein, also wie all diese funktionellen Verdauungserkrankungen ist nicht sozusagen die eine bekannte Ursache. Es ist wahrscheinlich ein Wechselspiel von verschiedenen Dingen. Es sind aller Voraussicht nach oder aller Wissenschaft nach Beweglichkeitsstörungen des Magens, zum Beispiel Transportstörungen, auch Anpassungsstörungen. Also wenn man zum Beispiel anfängt zu essen, dann muss der Magen sich ja auch ausdehnen, um sich der Mahlzeit anzupassen. Das kann gestört sein. Es gibt auch eine sogenannte Überempfindlichkeit. Das heißt, die Magennerven fühlen sozusagen Schmerz, irgendwas ganz Dramatisches, obwohl eigentlich alles normal ist. Und diese ganzen Wechselspiele vom Magen-Darm-Nervensystem werden natürlich auch mit beeinflusst durch psychische Ursachen, also starker psychischer Stress kann eben auch einen Reizmagen zumindest deutlich verstärken.
Und bei Tina war es ja auch mit der Diagnose gar nicht so leicht, ne? Also wir wollen uns heute auf jeden Fall mal angucken, welche Strategien bei einem Reizmagen helfen können. Aber erstmal gute Ernährungsdocs-Podcast-Traditionen, hast du mir was zum Probieren mitgebracht. Was denn heute?
Also erstmal ein sehr scharfes Messer. Passt schön auf.
Ja, habe ich nicht so gute Erfahrungen mit.
Und dann natürlich noch etwas Scharfes.
Chili.
Tja, ich hätte da mal ein kleines Experiment mit dir vor.
Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Was hast du vor?
Ja, also ich habe Chilis mitgebracht, weil da ein Wirkstoff drin steckt, das Capsaicin, das, obwohl das irgendwie so paradox klingt, weil es ja eigentlich diese Schärfe hat, tatsächlich ein medizinischer Wirkstoff ist, der bei einem Reizmagen helfen kann.
Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat, aber ich darf mir dann während der Aufzeichnung nicht ins Auge fassen. Messer, Chilis, ich muss die wahrscheinlich jetzt schneiden.
Nee, Vorsicht, man sollte Chili grundsätzlich immer mit Handschuhen schneiden.
Okay.
Da haben wir auch welche mitgebracht, natürlich in weiser Voraussicht. Der Chili schneiden ist ja auch gefährlich. Nein, ohne Witz, das steht ja auch in vielen Rezepten immer mit dabei. Achtung, Chili mit Handschuhen schneiden.
Okay, also ich würde jetzt hier oben den Strunk mal abschneiden. Und dann so längs aufschneiden, also so halbieren längs, ne? Das Messer ist wirklich scharf, das ist angenehm.
Das
Aber ich habe noch ein bisschen Handschuhe.
Ja, jetzt haben wir natürlich den berühmten Inhalt. Was machst du jetzt damit?
Genau, jetzt sind hier ja diese weißen Dinger, ich weiß gar nicht, wie die heißen.
Diese Körnchen, ne? Die Samenkörnchen.
Genau, mit den, also diese weißen. Ja.
Das sind die sogenannten Samenscheidewände.
So, das passt ganz gut. Es passt wirklich ganz gut. Und da sind die Kerne dran und die würde ich jetzt auskratzen oder drin lassen?
Ich würde alles auskratzen, weil tatsächlich dort besonders viel Schärfe drinsteckt. Anders als man vielleicht denken würde, sind es weniger die Kerne, sondern wirklich diese weiße Schicht.
Okay, also das heißt, wenn ich das jetzt besonders scharf machen will, dann würde ich es drin lassen.
Ja.
Und wenn ich das jetzt nicht, genau. Dann... Okay.
Wobei ich das eigentlich auch noch nicht erlebt habe, die meisten Leute. Es ist immer noch scharf genug, auch wenn man es rausschneidet.
Ja, für mich auf jeden Fall. So, dann mache ich das jetzt hier mal raus. Wie schneide ich die jetzt? Also große Stücke, kleine Stücke?
Ja, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie scharf du es haben möchtest. Also das kann man ja wirklich auch sehr dosieren, wie viel Chili man überhaupt ins Essen macht. Also je mehr, desto schärfer. Mhm. Und es gibt auch unterschiedliche Chilisorten. Da kann man auch gucken, die Schärfe gerade sozusagen, die sind ja oft auch so gekennzeichnet, tatsächlich typischerweise auch mit der Chilischote, mhm. wie scharf die Sorte ist. Und grundsätzlich zwar kleine Mengen, aber dann ist es auch so, dass du je kleiner du das schneidest, desto schärfer ist es, weil einfach mehr von der Schärfe aus dem Gewebe austreten kann. Mm. Das heißt, wenn du also weniger Schärfe willst, nimmst du zwar kleine, größere Stücke sozusagen.
Mhm. Okay, alles klar. Ich kenne das vom Ingwer, ne? Den reibe ich immer, wenn damit der Ingwertee so richtig scharf wird, da ist dann einfach eine große Oberfläche und es tritt viel, genau. Viel Flüssigkeit sozusagen aus. Mhm. Ich mache jetzt mal erstmal hier so Streifen.
Genau, aber du könntest zum Beispiel auch noch so Zentimeter oder 2 Zentimeter große Stücke abschneiden, dann hättest du es auch. Aber andere zermahlen das mit so einer Häckselmaschine, dann ist es richtig klein. Also das kann man wirklich eben gucken, wie man es haben möchte.
Allerdings, wenn man dann irgendwie so beim Essen wirklich ein etwas größeres Stück hat, hat man ja auch echt viel Chili dann im Mund.
Ja, manche machen ja auch den Chili nur zum Kochen rein und machen dann die großen Stücke, fischen sie hinterher auch wieder raus. Das gibt's ja auch als Möglichkeit. Also da muss man wirklich ganz individuell gucken. Schwierig ist natürlich, wenn man ein Familienessen zubereitet und manche wollen dann weniger scharf. Da ist ja auch immer die Option, dass man es erst hinterher übers Essen streut. Ne?
Ja.
Dass die viel Chili wollen, dann eher das hinterher drauf streuen.
Ich wäre dann die einfach gar nicht reingreifen. So, jetzt sind hier aber noch 2 Schälchen mit Chili drin.
Ja, genau. Ich habe ja gestern schon mal ein bisschen vorgearbeitet und hier schon mal Chili vorgeschnippelt und die eingelegt. Einmal in Wasser und einmal in Öl. Was meinst du wohl, welche Mischung schärfer ist? Kannst natürlich jetzt einfach mal probieren.
Also ich würde jetzt aber nur das Öl und das Wasser jeweils probieren. Ne? Die Chili sind ja da durchgezogen.
Das ist ja etwas zu heikel.
Genau, wenn so ein ganzes Stück Chili, das schaffe ich glaube ich jetzt nicht, dann können wir den Podcast abbrechen. Ich probiere das mal. Ja, also das mit dem Öl, das geht eigentlich ganz gut.
Okay, aber abwarten, manchmal kommt die Schärfe ja auch so ein bisschen zeitverzögert. Mhm.
Ja, das stimmt. Da brutzelt so ein bisschen, jetzt brutzelt so ein bisschen was irgendwie im Hals. So.
Ja, vielleicht solltest du einmal kurz einen Schluck Wasser dazwischen trinken.
Damit ich das neutralisiere.
Genau, damit du auch so ein bisschen Unterschied merkst.
So, und jetzt nochmal einen Schluck Wasser mit
Chili. Genau, mit Chili. Das ist Chili-Wasser. Mhm. Und wie findest du es?
Ja, ich finde, also bei dem Wasser merkt man, dass das ist so ein bisschen wie, als würde man Halsschmerzen bekommen. Also man könnte sagen, es tut fast ein bisschen weh.
Ja, und das liegt tatsächlich daran, dass Schärfe und Schmerz in der Wahrnehmung ganz nah beieinander liegen. Und Capsaicin bindet an bestimmte Sorten von Schmerzrezeptoren. Und die aktivierten Nerven melden dann an unser Gehirn eben, Achtung, Aua, Schmerz. Mhm. Also der Unterschied ist, dass Capsaicin in Öl gelöst weniger stark wirken kann, weil Capsaicin lipophil ist. Das heißt, das ist in Öl löslich und bindet sich an Ölmoleküle und kann dann nicht so gut an die Schmerzrezeptoren andocken. Und in Wasser gelöst ist halt das Capsaicin wirklich frei verfügbar und kann an die Schmerzrezeptoren ungehindert andocken. Und man muss auch wissen, dass diese Schmerzrezeptoren tatsächlich überall im Körper sind und Capsaicin auch tatsächlich in der Schmerztherapie schon lange als Wirkstoff eingesetzt wird. Manche kennen auch, es gibt so Capsaicin-Pflaster beispielsweise, die man einsetzt. Und wir setzen es eben auch genau vor dem Hintergrund beim Reizmagen therapeutisch ein.
Ja, wie das funktioniert, da kommen wir gleich dann nochmal genauer drauf. Aber damit kommen wir jetzt nämlich auch zu Tina, denn ihr hast du Chili unter anderem auch empfohlen für ihren Reizmagen.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Als Tina zu euch auf das Praxisboot kam, da war sie ja wirklich am Ende ihrer Kräfte und hatte seit 6 Monaten wirklich dauerhaft Magenschmerzen. Und zwar so heftig, dass sie wirklich mehrere Wochen zwischendurch auch krankgeschrieben war. Tennis hat sie früher gern gespielt, das ging gar nicht. Und sie hatte auch über 10 Kilo abgenommen. Und das bei einer sowieso schon schlanken Frau ist jetzt nicht unbedingt gerade gut. Sie hatte einfach ziemlich Angst, auch was ich total gut verstehen kann.
Ja, also meine größte Sorge ist natürlich, dass das chronisch wird. Das wäre wirklich also der Super-GAU, weil ich weiß wirklich nicht, ob ich damit so leben kann, weil mich das echt einfach einschränkt und fertig macht.
Gut nachvollziehbar. Und wie gesagt, 6 Monate bevor sie zu euch aufs Praxisboot kam, hatten die Beschwerden quasi über Nacht angefangen. Und ihr Hausarzt war dann von einer Gastritis ausgegangen, also einer Magenschleimhautentzündung. Aber die Medikamente, die er ihr dafür gegeben hatte, die haben einfach gar nicht angeschlagen. Und du hast dann eben noch mal ein bisschen genauer hingeguckt, Viola.
Naja, bei Magenschmerzen ist es tatsächlich auch gar nicht immer so leicht, auf Anhieb die Ursache zu finden. Und ich hatte mir auch den Befund der Magenspiegelung noch mal genauer angeschaut. Da war die Schleimhaut von Tina zwar so leicht gerötet, aber das ist so, kann man sagen, fast ein Standardbefund, wenn man eine Magenspiegelung macht. Mhm. Das ist viel zu wenig, um jetzt diese starken Beschwerden allein einfach durch diese Rötung zu erklären. Und da war eben auch eben der Gedanke, dass eben was anderes dahinter steckt. Und gerade dieser Zusammenhang, sehr starke Beschwerden und kaum nachvollziehbare Befunde in der Magenspiegelung, das ist eben ganz typisch für eine sogenannte funktionelle Dyspepsie oder eben den Reizmagen.
Ja, du hast ja gesagt, dass man die Ursachen so wissenschaftlich noch gar nicht so richtig kennt irgendwie. Aber gibt es denn für die Beschwerden zumindest Erklärungsansätze?
Ja, also auf jeden Fall. Im Zentrum steht das Magen-Darm-Nervensystem. Und es sind eben unterschiedliche Dinge, die gestört sein können oder auch also einzeln oder in Kombination. Das sind immer motorische Änderungen, dass eben der Magen nicht mehr so gut transportiert, dass er sich nicht so gut auf das Essen anpassen kann. Und eben, was wir ja auch schon ansprachen, eine starke Überempfindlichkeit, dass das Darm-Nervensystem oder in dem Fall das Magen-Nervensystem quasi auf die kleinsten Reize, nämlich ganz normales Essen, was ja dazugehört, als Warnsignal gemeldet wird. Also der Körper signalisiert, Achtung, Alarm, aua, hier ist was ganz Schlimmes. Und dabei ist es einfach nur eine ganz normale Mahlzeit. Und das ist eben gestört, dass da sozusagen die Alarmglocken angehen, obwohl gar kein Grund dafür besteht.
Und was für Möglichkeiten hat man denn dann, diese sehr gereizten und überempfindlichen Magennerven wieder zu beruhigen?
Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze und wir sind natürlich jetzt hier erstmal beim Thema Ernährung und da gibt es natürlich schon den Ansatz, dass man den Magen zunächst erstmal wirklich ganz beruhigt, quasi so eine Art resettet. Und deswegen hatten wir Tina eben geraten, auch wirklich nochmal 4 Wochen lang ganz konsequent extrem magenschonend zu essen, ohne jede Ausnahme, wirklich um einmal Ruhe in das System zu bringen.
Was genau heißt dann magenschonend?
Also das bedeutet vor allem, dass man nur leicht verdauliche Lebensmittel zu sich nimmt, die auch am besten noch in weicher Form, also vielleicht als Suppe, Gemüse gedünstet, auf gar keinen Fall zum Beispiel Rohkost. Unsere berühmten Ballaststoffe, die wir überall immer extrem empfehlen, würde man in der Zeit eben auch eher einschränken oder wirklich nur in ganz leicht verdaulicher Form. Man kann zum Beispiel gut Haferflocken, Kartoffeln essen, auch erstmal kein Vollkorn. Wie gesagt, das ist keine klassische E-Doc-gesunde Ernährung, sondern wir wollen dem Magen erstmal wirklich eine Ruhephase gönnen. Und wir hatten eben auch gerade, um die Verträglichkeit der Lebensmittel auch zu verbessern, haben wir ihr auch empfohlen, das Essen Gampf zu garen, weil dann wirklich gerade das Gemüse zum Beispiel ist sehr gut verträglich und trotzdem bleiben eben die Nährstoffe so prima enthalten.
Mhm. Tina hatte ja das, bevor sie zu euch kam, auch irgendwie schon mal ausprobiert, ne? Das, was man eben früher mal Schonkost genannt hat.
Also die Lebensmittelauswahl, die ist mir schon gut bekannt auf jeden Fall. Das habe ich schon immer phasenweise durchgezogen, aber ich war dann wahrscheinlich zu schnell inkonsequent.
Ja, das ist natürlich auch ein typisches Problem und auch eine große Herausforderung, das wirklich für mehrere Wochen am Stück mal durchzuziehen. Aber es lohnt sich dann schon einmal wirklich eine längere Zeit, das durchzuhalten und wirklich einen Neustart beginnen kann. Und Tina hat das dann auch wirklich perfekt umgesetzt, muss man sagen. Sie war ganz tapfer und hat das prima geschafft.
So eine krasse magenschonende Ernährung, die wäre dauerhaft ja auch gar nicht so gut. Du hast es ja eben schon mal gesagt, ne? Weil uns dann eben auch die Ballaststoffe fehlen und auch andere Nährstoffe. Wie geht's denn dann nach diesen sehr schonenden, magenschonenden Wochen, wie geht's dann sinnvoll weiter?
Ja, nach dieser Regenerationsphase sollte sie ihren Magen natürlich langsam wieder an vielseitigeres Essen gewöhnen. Und wir nennen das hier heute diese sogenannte angepasste Vollkost, das, was man früher so klassisch Schonkost nannte. Und da gilt auf jeden Fall der Grundsatz, aus der Vielfalt der Lebensmittel stellt man sich seinen Speiseplan nach individueller Verträglichkeit zusammen. Und gegessen wird das, was vertragen wird. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Grundsätze, die allen empfohlen werden. Aber wichtig ist eben, dass wir eine vollwertige Ernährung hinbekommen, die eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen sicherstellt und eben auch den Energiebedarf deckt.
Und ihr habt die Therapie dann auch noch ein bisschen verschärft, sage ich mal, durch Chili-Kapseln. Da haben wir es wieder. Das klingt für mich wirklich erstmal ein bisschen kontraintuitiv. Das ist ja doch ein eigentlich sehr, sehr reizender Stoff. Ich habe es gerade eben wieder gemerkt. Wieso ausgerechnet sowas Scharfes bei einem gereizten Magen?
Tatsächlich ist das erstmal vielleicht widersprüchlich. Und es ist ja auch nicht so, dass das Capsaicin sofort beruhigt, sondern es funktioniert eben durch dieses quasi Reizen der Schmerzrezeptoren, die dann irgendwann so gereizt werden, dass sie dann quasi abstumpfen. Die sagen dann irgendwann so, jetzt reicht's, jetzt kriege ich ja ständig hier Alarm genannt. Und dann fahren sie runter und dann ist diese berühmte Überempfindlichkeit weg, sondern man kann wieder in eine normale Empfindlichkeit zurückkehren durch eben Desensibilisierung dieser Schmerzrezeptoren. Und das wird, wie gesagt, an anderen Körperregionen in der Schmerztherapie auch genauso genutzt.
Also ein bisschen wie auch so eine Hyposensibilisierung bei einer Allergie zum Beispiel, ne?
Ja, kann man sagen, hat gewisse Ähnlichkeiten tatsächlich.
Ja.
Und es hilft eben besonders gut bei den Schmerztypen, die durch eine Überempfindlichkeit entstehen. Also die jetzt, wo man nicht sagt, also klar, wenn man eine ganz klare, schwere Verletzung hat und man hat den Schmerzreiz ganz klar da, da macht man es natürlich nicht, sondern wirklich bei den Schmerzen, die durch so eine Überempfindlichkeit, zum Beispiel bei neuropathischen Schmerzen wird das viel gemacht.
Stimmt, bei Nervenschmerzen, genau, da kenne ich das auch, diese Capsaicin-Pflaster. Aber Tina hat es ja dann ganz mutig ausprobiert, obwohl sie ein bisschen skeptisch war. Und wie viel Capsaicin sollte man dann da so nehmen?
Also es gibt unterschiedliche Mengen. Wir haben das ja auch verkapselt gegeben, damit es eben nicht schon im Mund brennt, sondern bei ihr ging es ja auch um den Magen. Und es gibt Kapseln mit unterschiedlichen standardisierten Mengen von ganz wenig, 0,5 Milligramm bis hoch zu 4 Milligramm. Und wichtig ist natürlich auch hier, dass man erstmal langsam startet, guckt, wie verträgt man das überhaupt und sich dann so langsam ein bisschen rantastet. Weil ja, wie gesagt, am Anfang können die Symptome natürlich auch erstmal schlimmer werden. Das hatte ich Tina ja auch so gesagt.
Ist das dann so, dass man das irgendwie auch anfänglich vielleicht als Brennen im Magen wahrnimmt?
Ja, das kann schon passieren, dass man dann wirklich erstmal mehr Beschwerden hat. Und das ist sozusagen die bittere Pille, die man schlucken muss, um dann aber anschließend wirklich den Therapieerfolg auch zu merken. Und das ist ja auch nicht nur einfach eine Idee, sondern es ist in Studien auch untersucht worden, dass das funktionieren kann.
Finde ich total spannend. Aber zusätzlich hast du natürlich mit Tina auch über ihre Essgewohnheiten gesprochen.
Ja, zum Beispiel, also wie gesagt, es gibt so allgemeine Richtlinien auch bei dieser Vollkost, dieser angepassten Vollkost. Da fängt es schon mal damit an, was wir ja auch als E-Docs häufig empfehlen, dass man sehr gut kaut, weil man einfach dem Magen dann schon sehr viel Verdauungstätigkeit abnehmen kann. Und das kann auch schon manchmal sehr hilfreich sein bei den Beschwerden. Und das merkt man oft gar nicht, dass man doch oft nur zweimal kaut und runterschluckt und wenn man plötzlich mal sich konzentriert aufs Kauen. Dann haben wir auch noch die Zeit, die der Speichel dann hat, um die Enzyme wirken zu lassen. Auch das kann die Verdauung unterstützen. Also das ist hilfreich.
Ich fasse dann mal kurz zusammen. Magenschonende Ernährung, Chili-Kapseln, bewusstes Kauen. Das waren schon so Therapiebausteine bei Tina. Gab es noch was?
Ja, ein wichtiger Punkt war auch die Entspannung. Wir wissen, dass Stress Reizmagenbeschwerden verstärkt. Und das kennt ja, glaube ich, fast jeder in Stresssituationen. Das schlägt einem ja sofort auf den Magen, dann vergeht einem der Appetit. Und viele kennen das auch so, dass sie in Stressphasen wirklich auch vielleicht mal so ein bisschen Magenbeschwerden wirklich bekommen, die auch länger anhalten können. Und das war natürlich bei Tina jetzt inzwischen auch so ein Thema, zumal sie sich ja auch immer mehr sozusagen gestresst fühlte durch die Beschwerden. Und um da wirklich diesen Teufelskreis zu durchbrechen, haben wir ihr Entspannungsübungen empfohlen.
Was für Entspannung?
Also wir hatten ihr das Konzept der Vier-Elemente-Meditation vorgeschlagen, aber man kann natürlich auch andere Dinge nehmen. Und bei dieser Vier-Elemente-Meditation, die ist eben einfach, die kann jeder auch zu Hause machen. Jede Übung konzentriert sich auf eines der vier Elemente: Erde, Luft, Wasser, Feuer. Und dann kann man eben unterschiedliche Übungen machen. Beim Element Erde zum Beispiel geht es darum, dass man den Körper ganz bewusst spürt, zum Beispiel indem man ganz bewusst die Füße auf den Boden stemmt und die Erde spürt. Bei der Luft kann man zum Beispiel mehrere Atemübungen machen, tiefes Ein- und Ausatmen. Wasser ist auch unterschiedlich, da kann man aber vielleicht üben, sich mal konzentriert auf den Speichelfluss einzustellen, vielleicht mal für eine halbe Minute oder Minute. Und das aktiviert dann wiederum auch den Parasympathikus. Das kann als Teil des Nervensystems sich eben auch günstig auf die Verdauungstätigkeit auswirken. Und am Schluss haben wir noch das Element Feuer. Das kommt dann immer zum Abschluss. Da geht es auch um die innere Wärme, dass man sich an irgendwas ganz Tolles erinnert, sich selber vielleicht umarmt, diese Schmetterlingsumarmung, um da sozusagen nochmal ein positives Abschlussgefühl dieser Übung hinzubekommen. Und man kann so eine ganze Übung in 2-3 Minuten machen. Die kann man überall unterbringen, im Büro, abends im Bett, also wie auch immer. Und das ist eine sehr schöne Übung.
Das glaube ich, das klingt ja auch irgendwie so, als könnte das wirklich bei vielen Dingen, die irgendwie stressbedingt sind, helfen auf jeden Fall. Klingt auch wieder nach einem ganzheitlichen Ansatz. Und als du Tina nach 2 Monaten dann wieder getroffen hast, war ihr Speiseplan auch schon wieder viel abwechslungsreicher. Und sie hatte auch wieder begonnen, sogar ins Restaurant zu gehen.
Ich tue viel für den Magen, habe ihn lange Zeit mit Samtpfoten angefasst und ich hoffe, dass er es jetzt langsam mal zu schätzen weiß. Am Anfang war es eigentlich egal, was ich gegessen habe. Es hat immer eine Reaktion ausgelöst und auch eine echt heftige. Also da bin ich jetzt aber wirklich von weg.
Richtig schön. Und wie ging es ihr, als sie dann zum Schluss, also nach 6 Monaten, zu euch aufs Praxisboot kam?
Also das Gesamtpaket hatte auf jeden Fall einiges bewirkt, aber speziell beim Reizmagen, und das wissen ja viele auch, die das vielleicht selber kennen, braucht es eben viel Geduld. Also das ist eben ein schwer zu behandelndes Krankheitsbild tatsächlich und es verläuft leider häufig chronisch und es kann auch immer wieder mal Rückschläge geben. Und auch Tina war natürlich nach diesen 6 Monaten nicht geheilt, aber zumindest im Moment erstmal ein paar Schritte weiter.
Ich bin im Moment zumindest weg von einer 8 und der 9. Ja, und manchmal kann ich Aktivitäten in meiner Freizeit gestalten und kann wieder Tennis spielen. Und dann bin ich abends irgendwie zu Hause und denke, ha, heute habe ich gar nicht an den Magen gedacht, Mensch.
Da hört man ja sogar das Lachen irgendwie in ihrer Stimme, finde ich richtig schön. Die 8 oder 9, damit meint sie übrigens die Intensität ihrer Schmerzen auf der Schmerzskala, die ihr ja oft in den Fernsehfolgen dann da liegen habt, ne? Und 8 oder 9, das ist auf einer Skala von 1 bis 10 halt schon echt sehr, sehr viel.
Das stimmt.
Also da hatte sich auf jeden Fall einiges bei ihr getan. Wie es ihr dann jetzt geht, das wollte ich natürlich wissen und habe deshalb mit ihr telefoniert.
Magentechnisch geht es mir eigentlich seit Mitte Januar, ist es bis jetzt eigentlich die stabilste Phase, die ich seit den 2,5 Jahren jetzt irgendwie hatte. Also ich muss mich langsam damit abfinden, glaube ich, dass es einfach kommt und geht und dass ich es nicht großartig beeinflussen kann. Also so habe ich zumindest das Gefühl. Und deswegen kann ich es überhaupt nicht deuten oder sehen, was da vielleicht ein Trigger sein könnte oder so. Yoga ist jetzt wirklich mein stetiger Begleiter geworden. Das hilft mir auf jeden Fall auch in den schlechteren Phasen. Und sonst von der Ernährung her bin ich jetzt auch viel mutiger wieder geworden. Also im Restaurant bestelle ich, was ich möchte, in den guten Phasen zumindest. In den schlechten, dann stufe ich halt wieder zurück sozusagen. Und der Dampfgarer tatsächlich, der ist auch noch sehr häufig hier in Gebrauch.
Ja, also ich hatte so den Eindruck, ne, dass sie das so ein bisschen für sich akzeptieren konnte mehr. Und vor allem, also was ich schön fand, ist, dass sie sagt, sie kann ins Restaurant gehen und kann dann auch wieder essen, was sie will. Also dass sie mutiger geworden ist, das fand ich irgendwie schön. Ne?
Ja, und also ich habe es ja schon angesprochen, das ist eben oft eine chronische Erkrankung und das verläuft auch in diesen Wellen, das ist ganz typisch. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sie sich mehr damit arrangieren konnte als am Anfang. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz viel wert, dass man sich nicht jedes Mal so komplett auch psychisch so zurückschlagen lässt, wenn die Beschwerden wieder stärker sind, sondern dass man damit irgendwie einen Umgang findet. Man kann sicherlich auch noch medikamentös da unterstützen. Also es gibt dann schon noch Optionen, dass man das auch noch verbessern kann. Aber alles in allem ist das leider so eine typische Geschichte, dass es leider nicht ganz weggeht, sondern auch durchaus lange einen begleiten kann.
Mm, aber da sagte sie ja auch, ne, sie akzeptiert das irgendwie. Ne? Mm. Und vor allem, wenn man dann weiß, wenn man sozusagen auch eine Ernährung an der Hand hat, wie man dann in diesen Phasen damit umgehen kann. Ich glaube, das macht schon ganz viel aus.
Genau, diese Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Und aber auch die Erfahrung, dass es wirklich auch dann besser wird. Dass man sich nicht in diesem Loch gefangen fühlt, sondern weiß, okay, es wird auch wieder besser.
Chili-Kapseln nimmt sie zwar jetzt nicht mehr, aber die haben ja in der Therapie bei euch auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Und warum Schärfe überhaupt gesund ist und ob sie auch schaden kann, darüber wollen wir jetzt sprechen.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Ich habe eben ja schon gemerkt, hier beim Probieren des Chiliöls oder Chiliwassers, das ist eine Herausforderung für die Geschmacksrezeptoren. Ich muss sagen, ich persönlich kann gar nicht so gut scharf essen, deshalb war ich jetzt auch sehr vorsichtig. Wie ist das bei dir, Viola?
Ich kann das leider auch gar nicht gut. Ich esse es durchaus ganz gerne, aber ich kriege extrem Probleme mit meiner Haut um den Mund herum. Dann kriege ich dann irgendwie so richtig Ekzem. Aber tatsächlich weiß man, dass Schärfe durchaus einige gesundheitliche Vorteile hat. Einerseits scheint es tatsächlich auch psychologisch zu helfen, weil das Gehirn als Reaktion auf diesen Schmerzreiz durch diese Schärfe Endorphine ausschüttet. Und manche empfinden das dann eben wirklich so als Glücksgefühl, wenn sie scharf gegessen haben. Also kann man sagen, Schärfe kann glücklich machen, wenn man nicht so stark leidet, dass man in Tränen ausbricht.
Ja, vielleicht, wenn ich das nächste Mal traurig bin oder gestresst, beiße ich einfach mal eine Chili. Aber wenn ich so drüber nachdenke, wir Deutschen, wir essen ja traditionell eher nicht so scharf. Ne? In asiatischen Ländern ist das ja ganz anders. Wenn ich in einem indischen Restaurant mild bestelle, dann bin ich auf jeden Fall, was Schärfe angeht, komplett schon bedient. Das reicht vollkommen. Und wenn ich wirklich scharf esse, dann produziert mein Körper auch mehr Spucke. Ist das? Das ist wirklich so, oder?
Ja, also Schärfe regt den Speichelfluss an und das ist dann natürlich auch ziemlich nützlich und kann auch für die Verdauung natürlich hilfreich sein. Es kann auch helfen, den Zahnschmelz zu verbessern und Säuren zu neutralisieren, was dann eben unsere Zähne schützt. Und eben manche Verdauungsenzyme können dann im Mund schon anfangen zu verdauen. Das entlastet dann auch den Magen wiederum ein bisschen. Und was man eben auch weiß, und das scheint auch einer der Gründe zu sein, warum das in Asien so verbreitet ist, das scheint auch Krankheitserreger abzutöten. Also das verringert die Rate von Magen-Darm-Infekten und deswegen hat sich das da sehr verbreitet. Und wir merken ja, diese Desensibilisierung, die wir nutzen in der Therapie, ist ja auch etwas, was man natürlich merkt, wenn man häufig scharf isst. Das heißt, wir bekommen eine Entwöhnung dieser Schmerzrezeptoren, eine Gewöhnung und empfinden deswegen Schärfe nicht mehr. Deswegen kann man scharf essen auch ganz klassisch trainieren. Also wenn man viel scharf isst, dann fühlt es sich eben nicht mehr scharf an.
Da kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Aber du hast gerade gesagt, antibakteriell. Kann das vielleicht auch Bakterien ausspülen? Also ich merke immer, dass mir dann auch die Nase läuft, wenn man so eine scharfe Suppe zum Beispiel isst oder sowas. Hat das auch einen gesundheitlichen Effekt?
Ja, also auf jeden Fall werden die Atemwege befeuchtet und das kann auch bei Erkältungen hilfreich sein. Und wir nutzen das ja auch bei ätherischen Ölen, dass da eben auch Schleim in den Bronchien gelöst wird. Also das ist eben auch positiv, wenn man erkältet ist. Und ich gebe dir recht, man merkt das richtig, dass alles anfängt zu laufen sozusagen. Und dann wird einem ja auch warm beim Essen, denn Schärfe kurbelt auch die Durchblutung an und das kann wiederum auch die Verdauung fördern im Magen. Und wenn man es richtig weiterdenkt, kann das auch ein bisschen den Blutdruck senken, weil einfach die Blutgefäße sich erweitern.
Mhm. Also schon echt ziemlicher Allrounder, diese Schärfe. Gibt es denn da so konkrete Empfehlungen?
Ja, tatsächlich empfiehlt die Deutsche Herzstiftung Menschen mit Bluthochdruck, regelmäßig Ingwertee zu trinken. Ingwer hat ja auch eine gewisse Schärfe. Und das Allicin im Knoblauch zum Beispiel oder das Capsaicin im Chili haben eben auch laut Studien eine blutdrucksenkende Wirkung. Allerdings, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, das ist eine sinnvolle Ergänzung, die Schärfe. Aber das heißt jetzt nicht, dass man seine Blutdrucktabletten beiseite legt und nur noch scharf isst, sondern das ist eine ergänzende Maßnahme. Es ersetzt die Medikamente nicht. Mhm. Dann haben wir auch immer das Thema Abnehmen. Scharfe Mahlzeiten können auch den Energieverbrauch ein bisschen steigern. Man schätzt so auf bis zu 8%, aber nur durch scharfes Essen alleine nimmt man natürlich dann auch nicht ab. Also das kann man als zusätzliches Tool nutzen, aber nicht als alleiniges.
Also Chili, Ingwer haben wir jetzt noch genannt. Was gibt's denn noch so für scharfe Lebensmittel mit besonderen Wirkungen?
Naja, wir haben natürlich Meerrettich, das kennt man ja, oder auch Wasabi, diese scharfen Senföle, die eben auch antibakteriell wirken und bei Atemwegsinfekten hilfreich sein können. Und beim Ingwer, da gibt es ja eine ganze Reihe von Studien, die so ein bisschen andeuten, dass es entzündungshemmend wirkt und auch bei Übelkeit helfen kann tatsächlich, etwa bei Schwangerschaft oder bei Reisekrankheiten. Und das ist auch etwas, was man zum Beispiel bei Reizmagen durchaus mal einsetzen kann.
Viola, ich finde, das klingt jetzt fast so, als müssten wir beide uns doch ein bisschen an Schärfe gewöhnen, weil das offensichtlich doch sehr, sehr viele gesundheitliche Vorteile hat, wenn man es eben nicht übertreibt. Ne? Also gibt es auch Fälle, in denen Schärfe eben oder scharfe Lebensmittel tatsächlich schaden können?
Naja, natürlich. Also wenn man jetzt zum Beispiel schwere Schleimhautschäden im Magen hat, also Magengeschwüre oder auch wenn man starkes Sodbrennen hat, da sollte man natürlich schon vorsichtig sein, weil die Schärfe eben doch die Schleimhaut auch reizen kann und dann die Beschwerden verschlimmern. Manchmal, und das merkt man ja auch, kommt die Schärfe eben auch am Enddarm wieder raus. Mhm. Und wenn man zum Beispiel da Probleme im Afterbereich hat, bei Hämorrhoiden, da beschreiben auch viele Menschen, dass das richtig schmerzhaft sein kann.
Ich kenne viele Leute, die auch sagen, es brennt zweimal, diesen berühmten Satz. Und gibt's auch einen Unterschied zwischen natürlicher Schärfe, sage ich jetzt mal, wie eben aus Chili oder Ingwer und so künstlich zugesetzter Schärfe bei Chips zum Beispiel oder so?
Naja, also da haben wir ja wieder das Thema Zusatzstoffe. Also da würde man natürlich dieses Pulver, was da in irgendwelchen Chips eingerührt ist, weniger empfehlen als die natürlichen Gemüsesorten sozusagen. Und wir haben natürlich auch immer noch, wenn wir das echte Essen, also Capsaicin oder also Ingwer und Chili beispielsweise, dann haben wir eben auch noch den Verbund mit den gesunden Pflanzenstoffen, die sonst noch in den Pflanzen drin sind. Und da eben noch weitere gesundheitliche Vorteile mit einkaufen. Und während zum Beispiel so diese Instant-Nudeln oder Chips und so eben einfach viele andere negative Begleitpunkte haben, wie diese ganzen Zusatzstoffe, sodass wir das jetzt nicht empfehlen würden.
Also wenn diese isolierte Schärfe dann wirklich gezielt als zum Beispiel Kapsel wirklich in therapeutischer Form, diese Challenge oder so, das sollte man sich besser sparen. Da gab es ja auch einige Fälle, die dann wirklich im Krankenhaus geendet haben. Das war schon nicht ohne. Aber man kann sich ja auch an Schärfe gewöhnen. Das hast du ja eben auch gesagt. Manche Leute, die haben ja wirklich auch eine höhere Toleranz als andere, ne?
Ja, genau. Also das ist ja auch das Prinzip, was wir nutzen in der Therapie. Je häufiger man diese Rezeptoren reizt, desto weniger empfindlich reagieren sie am Ende. Und das ist ja, wie gesagt, genau der Therapieansatz, den wir beim Reizmagen anwenden. Und deswegen ist es eben auch so, dass in Ländern, wo Menschen traditionell sehr scharf essen, wie in Indien oder Thailand, oft eine sehr viel höhere Schärfetoleranz vorherrscht und die ist schlicht und ergreifend antrainiert. Die essen von klein auf sehr scharf und da haben die Rezeptoren einen ganz anderen Zustand als bei uns.
Gibt es denn auch sowas wie eine angeborene Toleranz oder hat das nur was mit Training zu tun?
Wie bei allem im Leben gibt es auch eine natürliche Veranlagung, wie scharf man überhaupt starten kann sozusagen. Mhm. Aber dass es Gewöhnungseffekte gibt, diese Toleranzentwicklung, die findet man eigentlich bei jedem.
Und wenn es jetzt mal zu scharf war, also wenn ich jetzt eben hier mal herzhaft in die Chili gebissen hätte, was sollte man dann am besten machen? In Indien ist ja so, dass da bei vielen Gerichten so Joghurt, irgendwie so ein Klecks-Joghurt dabei ist, ne?
Ja, Milchprodukte sind da wirklich ein Klassiker. Wir haben ja das Fett da drin. Du erinnerst dich ja nochmal an den Versuch mit dem Öl. Mhm. Das bindet eben das Chili und dadurch kann das Capsaicin nicht mehr so stark an die Schmerzrezeptoren binden. Und wenn man aber Wasser trinkt, dann kann das sogar von Nachteil sein, zumindest erstmal akut, weil die Rezeptoren stärker gereizt werden können. Aber natürlich kann man damit trotzdem auch was runterspülen.
Okay, also würde ich sagen, her mit der Schärfe. Du hast mir ein Rezept für Tomaten-Chili-Hummus mitgebracht. Ich bin jetzt total gespannt, wie das funktioniert.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
So, hier ist unser Körbchen. Ich gucke da mal rein. Was haben wir denn hier alles? Koriander. Bist du ja, glaube ich, nicht so ein Fan von. Kichererbsen, natürlich ganz, ganz wichtig.
Also Fan, das muss man mal klarstellen. Ich bin durchaus ein Fan, aber ich persönlich gehöre zu der Gruppe von Menschen, die es einfach überhaupt nicht mögen. Und das scheint ja irgendwie genetisch zu bedingt zu sein. Es gibt die eine Hälfte der Bevölkerung liebt Koriander und die andere kann es überhaupt nicht vertragen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sich gar nicht aussuchen kann, sondern es ist angeboren.
Nee, das ist wirklich so. Ich glaube, das kann man definitiv nicht trainieren, ne? Genau. Ob man Koriander mag oder nicht. Was haben wir denn hier noch? Olivenöl, getrocknete Tomaten und ein Glas Tahin. Das ist ja, glaube ich.
Genau, die Sesampaste, ne?
Mhm. Gemahlener Kreuzkümmel. Genau, das haben wir hier auch noch. Ich finde, das sieht alles schon mal sehr, sehr gut hier aus und bin auch total gespannt. Ich glaube, ich werde das mal ausprobieren, wie das mit dieser Tomatennote schmeckt, das Chili mit den getrockneten Tomaten und so. Lecker, Hülsenfrüchte, Proteinlieferanten. Aber wie bereite ich das denn zu?
Also, du hast zunächst die getrockneten Tomaten, da lässt du das Öl mal abtropfen und dann schneidest du die Tomaten grob. Die Kichererbsen, die sollte man ja immer einmal mit Wasser abspülen im Sieb und abtropfen lassen. Man kann sie natürlich auch selber kochen. Das sind jetzt schon vorgekochte. Aber wenn man sie selber kocht, dann würde man sie eben vorher auch einen Tag in Wasser einweichen lassen vor dem Kochen und dann eben kochen. Und ja, jetzt kommt die Chilischote. Jetzt bist du ja die Expertin. Das heißt, du kannst dir überlegen, wie viel möchtest du nutzen? Möchtest du das weiße Innenleben mit reinnehmen oder nicht? Je nachdem halt, wie scharf du es haben möchtest. Traust du dich? Man mischt es ja auch nachher.
Ja, ach, auch vielleicht würde ich mal ein bisschen, glaube ich, davon mit reinnehmen, von den Samenscheidewänden heißen die, glaube ich.
Ja.
Ne?
Genau. Und wir haben ja auch ein bisschen Öl nachher in dem Rezept. Das heißt, wir haben ja durchaus auch eine Fettnote dabei. Das heißt, das nimmt ja auch ein bisschen die Schärfe.
Mhm.
Ja, gut. Und also du machst einfach die Tomaten, die klein geschnittenen Tomaten und die Kichererbsen dann in einen hohen Rührbecher oder in einen Mixer mit Tahin, Olivenöl, Tomatenmark und Zitronensaft. Und dann pürierst du das Ganze. Und dann kann man es eben abschmecken mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel, je nachdem, wie man es eben mag. Und bis zum Servieren würde man das empfehlen, kühl aufzubewahren. Und wer es dann mag, da kann man sich dann ja sozusagen entscheiden, mit frischem Koriander bestreuen oder eben auch nicht.
Und wer es dann richtig scharf mag, der kann auch nochmal ein bisschen frische Chili drüber machen.
Genau. Und das ist eigentlich immer das Schöne daran, dass da auch wirklich individuell die Schärfe eingestellt werden kann.
Das klingt richtig gut. Also kann ich mir richtig gut vorstellen. Danke dir auf jeden Fall für das Rezept und auch für die vielen, vielen spannenden Infos.
Ja, lecker. Also ich in dieser Form mag ich dann die Schärfe auch.
Cool. Ich nehme auf jeden Fall nochmal mit, wie gesund Schärfe wirklich ist und sein kann. Und irgendwie habe ich jetzt auch das Bedürfnis, mich da nochmal ein bisschen ranzutrauen.
Und du weißt ja, man gewöhnt sich.
Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt daran, und das ist uns auch wirklich wichtig, eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Tina Roth und ich bin Julia Demann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne. Am besten in der ARD-Audiothek. Einfach auf die kleine Glocke klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder einfach auch neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Jetzt habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Und zwar Kunstverbrechen. True Crime meets Kultur. In diesem Podcast rollen die Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenbuck spannende Kriminalfälle im Bereich von Kunst und Kultur wieder auf. In der neuen Staffel geht es um einen spektakulären Diebstahl eines Gemäldes in Amsterdam, um einen legendären Fälscher und um eine Bronzestatue aus der Nazi-Zeit, die auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Für diesen True Crime Podcast treffen sich Torben und Lenore mit Ermittlern, Opfern und auch mit Kriminellen. In Kunstverbrechen gibt es kein Blutvergießen, keine Toten, aber dafür viel spannende Kunst und spannend ist er insgesamt. Alle Folgen findet ihr immer zuerst in der ARD Audiothek und wir verlinken euch den Podcast auch in unseren Shownotes. Hört da unbedingt mal rein. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.